Ja, guten Morgen auch von mir. Ich bin diesmal ja mit einem Doppelpack hergekommen. Gestern Abend der König Asa und heute Josaphat, sein Sohn. Wir haben also gestern den Vater und heute den Sohn. Und das Spannende ist, dass wir uns ja auch noch mit dem Philipp Ottenburg so wunderbar ergänzen, nicht? Der gestern Nachmittag diese Götzen und diese Ahabs-Abfalllinie beschrieben hat. Und genau das wird heute auch wichtig sein. Wir werden nämlich heute uns nicht nur mit dem Leben des Königs Josaphat befassen, sondern mit dieser einen Szene, wo diese beiden Könige zusammenkommen. Der König des Nordreichs, dieser götzendienerische Ahab, und der gottesfürchtige König des Südreichs, Josaphat. Josaphat kommt zur Regentschaft im vierten Jahr des Königs Ahab und er regiert noch 4-5 Jahre, nachdem Ahab schon verstorben ist. Man kann also sagen, die beiden haben weitestgehend parallel gewirkt im Südreich und im Nordreich und sind wie die zwei Gegenentwürfe Gottes. Der eine Abfall im Gottesdienst, der andere im Götzendienst, der andere als gottesfürchtiger Mensch, der in dem Land Juda große Reformationen auch vorangebracht haben. Das müssen wir wissen, das ist der Hintergrund. Josaphat regiert also ab dem vierten Jahr des Königs Ahab für 25 Jahre. Wir denken, Asa gestern 41 Jahre, das war eine besonders lange Zeit. Ja, und damit steigen wir dann schon in den Text ein. Der Schlüssel zu unserem Text, der liegt in zwei Szenen, die einander gegenübergestellt werden. Die erste im Kapitel 22, Vers 10, erste Könige immer, 22, Vers 10. Und jetzt lasst eure Fantasie auch dabei ein bisschen Raum und stellt euch das vor. Und der König von Israel, Ahab, und Josaphat, der König von Juda, saßen jeder auf seinem Thron, bekleidet mit königlichen Gewändern, auf einem freien Platz am Toreingang von Samaria. Also ich stelle mir das vor, so bei uns Pariser Platz am Brandenburger Tor. Ja, das ist diese zwei Throne und ein großer Platz davor. Und alle Propheten weissagten vor ihnen. Also ihr habt bestimmt auch einen Maximiliansplatz irgendeinen, ne, wo das sich auch gut machen würde, wie bei uns. Das ist die Szene. Zwei pompöse Throne aufgerichtet, großer weiter Platz, Volk versammelt, aber vor diesen Königen diese 400 Propheten. Und jetzt kommt das Gegenbild in Vers 19. Ich sah Jahwe auf seinem Thron sitzen und das ganze Heer des Himmels stand um ihn zu seiner Rechten und zu seiner Linken. Das sind die beiden zentralen Bilder dieses Textes. Darum geht's. Drei Könige auf ihrem Thron. Und regiert wird wo? Im Himmel. Da wird regiert. Da steht der entscheidende Thron. Auch stark dieses Gegenstück, dieses Heere des Himmels, die den Thron Gottes umgeben, und diese Propheten, die unten um die beiden Throne rumwuseln und ihre prophetischen Aussagen machen. Das ist das Zentralbild dieses Textes. Und mit diesem Schlüssel gehen wir jetzt einfach mal einzeln in den Text rein, Vers 1. Und sie verhielten sich 3 Jahre lang ruhig. Es war kein Krieg zwischen Syrien und Israel. 3 Jahre Frieden zwischen Israel und Syrien. Anderer Name für Syrien immer Aram. Und schon diese 3 Jahre Frieden werden hier als Besonderheit hervorgehoben. Das war was. 3 Jahre Frieden, das war in den damaligen Zeiten schon eine Menge. Und was für eine Gnade ist es da erst, dass wir in Deutschland seit 1945 in Frieden leben dürfen. Und wir merken ja gerade, wie unsere alte Nachkriegsordnung zerbricht über Nacht. zerbricht in einem Tempo, wie wir es nie für möglich gehalten hätten. Und wir merken, dass genau das geschieht, was ja als Wesensmerkmal der Endzeit in Offenbarung 1, Vers 1 schon genannt wird, dass Gott hier uns, seinen Knechten, zeigen will, was mit Geschwindigkeit, mit Tempo, Tachos im Griechischen, Tachometer, Auto, mit Geschwindigkeit geschehen wird. Die Geschwindigkeit ist das Hauptmerkmal der endzeitlichen Entwicklung. Und da haben wir das erste Mal dran gerochen, als die Mauer fiel. Da hatten wir so einen Eindruck davon, wow, dass die Dinge, von denen wir dachten, die brauchen Jahrzehnte an Veränderung, dass die in einer Nacht sich verändert haben. Und wir haben auch jetzt wieder ganz stark den Eindruck, und Corona, brauche ich euch auch nicht sagen, das hat ja auch nur 48 Stunden gedauert und dann waren hier Versammlungsfreiheit und alles irgendwie eingeschränkt und die Menschen haben danach gerufen, bitte noch mehr. Also wir sehen, dass Veränderungen, die so grundlegend sind, dass man denkt, das ist ein Prozess, der muss ja lange dauern. Das ist nicht mehr so, von der technischen Entwicklung ganz zu schweigen. Wir leben in einer Zeit so schneller, radikaler Veränderungen, dass einem die Luft wegbleiben könnte. Und was bin ich froh, dass wir das prophetische Wort der Bibel haben und dass wir wissen, wie es unser Herr Jesus gesagt hat, dass alles muss geschehen. Und wenn es geschieht, dann denkt bitte daran, dass ich es euch vorher gesagt habe. Dass wir glauben können, dass wir nicht denken, oh, was passiert hier und Gott, wo bist du? Nein, das habe ich euch vorher gesagt. Genau das muss kommen, aber es ist nicht das Ende. Es sind die Geburtswehen des kommenden Gottesreiches, die Geburtswehen des wiederkommenden Christus. Also wir leben in Zeiten, wie es sie seit dem Zweiten Weltkrieg so nicht mehr gegeben hat. Ganz spannende Zeiten und so bedrückend, dass manchmal für uns ist. Ich muss sagen, ich kann schon schier keine Nachrichten mehr gucken. Also du bist ja danach nur noch depressiv. Aber das zu wissen, wo wird regiert? Da. Und alles erfüllt sich, was Gott in seinem Wort vorher gesagt hat. Also für mich ist gerade das prophetische Wort in seiner Erfüllung, und wir haben ja viele, viele Worte, wo wir schon die Erfüllung schon haben, so ein Beleg für die Wahrheit von Gottes Wort, wie eigentlich ja kaum etwas anderes. Wir, seit 45 Jahren, seit 1945, Friedenszeit, jetzt merken wir, es zerbricht. Und hier 3 Jahre, und das wird schon hervorgehoben, dass das schon toll war, 3 Jahre Frieden zu haben. Und welch Leichtsinn von Ahab, nur aus Machtstreben heraus, weil er eben da dieses Stück Land Gilead wieder zurückhaben wollte von den Syrern. Nur aus diesem Machtstreben heraus, den Frieden aufs Spiel zu setzen. Merken wir die Parallelen zu heute? Auch wieder nur, ja? Machterweiterung, Gebietserweiterung. Das ist in unseren Tagen also nicht anders. Das sind dieselben Wesensmerkmale, die Geschichte und Weltreiche immer ausgemacht haben. Und deshalb sieht der Prophet Daniel diese großen 4 Weltreiche auch nicht im Bild von 4 verschiedenen Blümchen, sondern im Bild von 4 verschiedenen, ja nicht nur Tieren, Raubtieren. Weltreiche sind Raubtiere. Und wir erkennen jetzt auch bei den USA diesen Raubtiercharakter besonders deutlich. Wo man früher mal noch dachte, naja, das sind die Netten und die anderen die Bösen. All das verschwimmt. Aber es gibt ja nicht nur diese leichtfertige Aufspielsetzung des Friedens im Großen. Gibt es ja auch in unserem Leben. Wie leichtfertig und um welch nichtiger Dinge willen setzen wir oft den Frieden in unseren Ehen, Familien, Gemeinden aufs Spiel. Das sind dieselben Abläufe, nur dass, wenn wir irgendwo was vom Zaun brechen, nicht gleich die ganze Welt brennt, sondern nur unsere Ehen, unsere Familien, unsere Gemeinde. Wir haben ein kleineres Einflussgebiet, wo sich das auswirkt. Aber es sind dieselben geistesmäßigen Abläufe. Und das ist halt nicht ein Putin, der irgendwo einfällt, sondern das ist ein Holger, der dann in seiner Familie und seiner Ehe den Frieden wegen Nichtigkeiten aufs Spiel setzt. Das sollten wir uns immer wieder bewusst machen. Frieden ist ein ganz hohes Gut. Und die Schrift sagt, dass wir ihm nachjagen sollen, dass wir ihn bewahren sollen. Und lasst uns also auch in unseren Gemeinden, in unseren Ehen, in unseren Familien immer wieder das ganz doll vor Augen haben, dass wir nicht wegen Kleinigkeiten oft diesen Frieden aufs Spiel setzen. Wir lesen weiter, die Verse 4 und 5. Und Ahab sagte zu Josaphat: Willst du mit mir nach Ramoth in Gilead in den Kampf ziehen? Da sagte Josaphat zum König von Israel: Ich bin wie du. Mein Volk ist wie dein Volk, meine Pferde sind wie deine Pferde. Und Josaphat sagte zum König von Israel: Befrage doch heute das Wort des Herrn. Willst du mit mir? Das habe ich mir in meiner Bibel unterstrichen. Das ist genau die Anfrage, vor der auch wir in unserem Leben immer wieder stehen. Willst du mit mir? Josaphat steht vor einer Entscheidung, wie auch wir oft vor Entscheidungen stehen. Willst du mit mir? Ja, früher in der Schule hieß es dann: Willst du mit mir gehen? Ja, ein bisschen später hieß es dann: Willst du mit mir schlafen? Willst du mit mir eine Firma gründen? Willst du mit mir dies oder jenes tun? Willst du mit mir? Ganz spontan aus der Situation heraus antwortet Josaphat: Ich bin wie du. Nein, Josaphat, das bist du eben nicht. Das bist du nicht. Du bist ein Mensch, der Gott gehört und mit Gott lebt. Und Ab ist ein Mensch, der ohne Gott lebt und anderen Götzen in seinem Leben gehört und dient. Nein, du bist nicht wie Ahab. Und deshalb solltest du dich auch nicht mit Ahab verbinden. Wie ist das in unserem Leben? Auch wir stehen oft vor der Frage, ob wir eine tiefere Verbindung mit jemand eingehen sollen, der Gott nicht kennt. Die Bibel nennt das bildhaft, sich mit jemand in ein gemeinsames Joch vor einen Pflug oder vor eine Kutsche, in ein gemeinsames Joch einspannen zu lassen. Wie zwei Tiere. Und die Bibel sagt klar, was Jesus davon hält. 2. Korinther 6, Abvers 14. Seid nicht ungleich zusammengejocht mit Ungläubigen. Denn welche Verbindung haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit? Oder welche Gemeinschaft Licht mit Finsternis? Oder welche Übereinstimmung Christus mit Belial, einem anderen Namen für den Teufel? Oder welches Teil ein Gläubiger mit einem Ungläubigen? Welchen Zusammenhang der Tempel Gottes mit Götzenbildern? Wir haben also hier vom Heiligen Geist ganz viele, ganz starke, klare, scharf akzentuierte Ausdrücke für das, was die Linie mit Christus und was die Linie ohne Christus für einen Menschen bedeutet und ausdrückt. Und Menschen mit Christus leben im Licht. Menschen ohne Christus leben in der Finsternis. Menschen mit Christus gehören ihm. Menschen ohne Christus gehören dem Teufel. Also wir haben ganz viele Bilder hier, die zeigen, dass ein Gläubiger und ein Ungläubiger, naja, nicht nur sich in so ein paar Fragen ethisch oder so unterscheiden, weil die kommen aus zwei komplett unterschiedlichen Welten, aus zwei komplett unterschiedlichen Machtbereichen. Und indem der Heilige Geist hier die geistliche Stellung beider Seiten so klar benennt, wird deutlich, dass es geistlich unmöglich ist, wenn ein Gläubiger sich mit einem Ungläubigen in so eine enge Jochgemeinschaft begibt. Und Leute, wie viele Menschen, die mit Jesus begonnen haben, sind an dieser Stelle falsch abgebogen. Wie viele? Ich würde mal sagen, aus meiner Jugendgruppe, obwohl wir das immer auch miteinander besprochen haben, ich würde mal schätzen, 2/3. Ganz viele. Und wenn ich im Geist manchmal so auf den geistlichen Friedhof gehe, überall sehe ich diese Namen und immer wieder diese Problematik. Selbstbetrug, falsch abgewogen. Die Partnerwahl ist nach der Entscheidung für Jesus die zweitwichtigste Entscheidung unseres Lebens. Und wer hier falsch abbiegt, der verspielt nicht unbedingt sein Heil, aber einen großen Teil seiner Berufung. Josaphat steht vor der schwerwiegenden Frage, ob er mit dem gottlosen König Ahab gemeinsam in den Krieg ziehen soll. Und dabei wird der große Unterschied zwischen beiden schon an diesem einen Satz Josaphats deutlich: Befrage doch heute das Wort Jahwes. Ahab handelt nach seinem eigenen Willen und fragt nicht nach Gottes Willen. Josaphat hingegen fragt nach dem Willen Gottes. Und die Frage nach dem Willen Gottes in einer eben ganz konkreten Situation unseres Lebens, die macht deutlich, ob ein Mensch sein eigener Herr ist oder sein Leben der Herrschaft Gottes unterstellt. Wie ist das bei uns? Befragen wir das Wort des Herrn? Reden wir mit Jesus über unsere Entscheidung, die wir zu treffen haben? Schauen wir in seinem Wort? Lassen wir uns von daher prägen, orientieren? Ist das Wort der Bibel für unsere Entscheidungen verbindlich oder nur irgendwie so eine nette Empfehlung? Aber Moment mal, wenn wir uns das jetzt angucken, im Text, ist hier im Text nicht was durcheinander gekommen? Wurde hier vielleicht die Reihenfolge der Verse 4 und 5 vertauscht? Erst sagt Josaphat, jawohl, ich bin dabei. Und dann heißt es, befrage doch heute das Wort des Herrn. Hätten wir irgendwie andersrum vermutet, oder? Nein, der Text hat die Reihenfolge nicht vertauscht, aber Josaphat hat die Reihenfolge der Dinge vertauscht. Als Ahab Josaphat fragt, antwortet Josaphat aus der Situation, aus diesem ersten Impuls heraus, den wir alle kennen, aus diesem ersten Impuls heraus sofort, ich bin wie du. Und erst danach sagt Josaphat zu Ahab, befrage doch heute das Wort des Herrn. Das heißt, Josaphat steckt jetzt in einem Dilemma. Er hat sich schon so weit aus dem Fenster gelehnt, hat nach außen schon eine Entscheidung verkündet, ohne zuvor in aller Ruhe nach dem Willen des Herrn gefragt zu haben. Und als ihm das auffällt, da ist er mit seiner eigenen Entscheidung schon herausgeplatzt. Trotzdem. Josaphat ist der Wille Gottes doch zu wichtig, als dass er ohne Klarheit hierüber eine Entscheidung treffen will. Dabei hofft Josaphat natürlich, dass Gott seine eigene vorschnelle Entscheidung im Nachhinein absegnen und bestätigen wird. Ja, die Hoffnung haben wir ja auch immer wieder, dass Gott zu unseren Wegen dann seinen Amen gibt, statt umgekehrt. Die weitere Entwicklung zeigt, dass Josaphat aber von seiner ersten spontanen, eigenmächtigen Entscheidung in diesem Prozess irgendwie nicht mehr runterkommt, weil er eben nicht den Mut hat, sich nachträglich zu korrigieren und diese vorschnelle, falsche Entscheidung zurückzunehmen. Er hat nicht den Mut zu sagen, oh sorry, Ahab, da war ich vorschnell. Aber jetzt habe ich mit meinem Gott geredet und nein, sorry, das geht nicht. Das will Gott nicht. Nein, er fürchtet, sein Gesicht zu verlieren. Er fürchtet seine eigene Ehre, sein eigenes Ansehen vor Menschen mehr als Gott. Und deshalb findet er nicht zu einer Korrektur seiner falschen Entscheidung. Deshalb bleibt er auf dieser Spur hängen. Wir sollten diesen Mut haben. Wenn wir schon falsche Entscheidungen getroffen haben, wenn wir irgendwo, und das passiert uns doch allen, wenn wir irgendwo von diesem Weg des Herrn falsch abgebogen sind, diesen Mut zu haben, uns korrigieren zu lassen. Wir haben es ja gestern bei Asa auch gesehen. Asa ist ja daran auch gestern gescheitert. Haben wir ja gesehen. Der war sogar richtig sauer über dieses Ansinnen von Korrektur. Hier, Josaphat ist nicht sauer, aber Josaphat findet nicht die Klarheit, den Mut, die Kraft, sich zu korrigieren. Leute, wir treffen alle falsche Entscheidungen, wir biegen alle falsch ab. Was macht ihr denn, wenn ihr falsch abgebogen seid mit eurem Auto? Fahrt ihr immer stur weiter, denn nur nicht das Gewicht verlieren, man muss ja mal sowas durchziehen, ja? Nein! Und wenn ihr es nicht aus eigener Kraft macht, dann kommt euer Navi und sagt, bitte wenden. Bitte wenden. Und Leute, das ist nichts anderes als der Ruf zur Buße. Ja? Buße heißt Umkehr. Wenden. Und jedes Mal, wenn mein Navi ruft, bitte wenden, überlege ich, okay, Herr, was meinst du jetzt? Ja? Also, das ist doch okay. Man kann falsch abbiegen, aber man muss wieder wenden. Den Mut dazu, den wünsche ich uns allen, damit nicht wir von einem falschen Abbiegen auf einen völlig falschen Kurs unseres Lebens geraten, nur weil wir das scheuen. Lieber nach außen schlecht dastehen, als eine eigene falsche Entscheidung durchzuziehen. Falls wir also, wie Josaphat, in unserem Leben auch diese Reihenfolge von Vers 4 und 5 in unserem Leben vertauscht haben sollten, dann lasst uns doch bitte wenigstens den zweiten Fehler von Josaphat nicht auch noch machen. Wir lesen weiter, die Verse 6 und 7. Da versammelte der König von Israel die Propheten. Etwa 400 Mann. Und er sagte zu ihnen, soll ich gegen Ramoth in Gilead in den Kampf ziehen oder soll ich es lassen? Sie sagten, zieh auf und der Herr wird es in die Hand des Königs geben. Aber Josaphat sagte, ist hier kein Prophet Jahwes mehr, dass wir durch ihn Jahwe befragen? Was waren das für Propheten, die Ahab um sich versammelte? Da Josaphat ausdrücklich das Wort Jahwes hören wollte, waren es ganz sicher keine Baalspropheten, wie noch in Kapitel 18 auf dem Karmel. Machen wir uns das auch klar. Das Karmelgeschehen war Kapitel 18, wir sind jetzt Kapitel 22, also das liegt schon zurück. Die Baalspriester sind damals getötet worden. Und offensichtlich sind Jahwe-Propheten wieder zum Zug gekommen, haben wieder Raum bekommen. Sie sprechen ja in den Versen 11 und 12 auch ausdrücklich im Namen Jahwes. Also diese Propheten sind keine Baalspropheten, sondern Ahab hat offenbar nach dem Karmelgeschehen zumindest äußerlich den Jahwe-Glauben wieder hoffähig gemacht, indem er Propheten Jahwes wieder als Hofpropheten zugelassen hat. 400 dieser Propheten Jahwes standen ihm am Königshof zur Verfügung. Er hatte seine eigene theologische Fakultät. Und da zeigt sich aber schon das ganze Dilemma dieser Propheten. Kurz zuvor waren sie noch verfolgt. Jetzt waren sie mit einmal staatlich anerkannt. Sie standen auf der Gehaltsliste von Ahab. Doch mit dieser Anerkennung gingen sie eine unheilvolle Verbindung mit dem Königshaus ein. Sie standen Ahab als königliche Propheten zur Verfügung. Sie lebten am und vom königlichen Hof. Und indem sie sich von Ahab abhängig machten, verloren sie ihre Abhängigkeit von Jahwe. So erging es der Kirche seit dem Toleranzedikt des römischen Kaisers Konstantin im Jahr 313. Mit Konstantin begann die Geschichte der unheilvollen Verbindung von Kirche und Staat. Und dasselbe Schicksal, und ich sehe das mit großer Sorge auch in unseren Tagen wieder, dasselbe Schicksal droht jeder theologischen Fakultät und jedem christlichen Werk, das staatliche, weltliche Anerkennung sucht. Bindung an Gottes Wort und staatlich-weltliche Anerkennung schließen sich grundsätzlich dem Wesen nach aus. Wer das eine sucht, wird das andere irgendwann verlieren. Und die Geschichte der Propheten am Hofe Arps ist deshalb ein prophetisches Modell und ein warnendes Beispiel. Und es gibt so viele christliche Werke, christliche Häuser, die so gut gestartet sind. Und dann irgendwann diese staatliche Anerkennung, finanzielle Unterstützung, und dann muss man natürlich bestimmte Kriterien erfüllen, gesucht haben. Theologische Fakultäten, die dann natürlich auch gerne selbst Doktortitel, Professorentitel erteilen können wollten. Und dann hat man sich in diese Abhängigkeiten begeben. Und eine Zeit lang kann man sich wehren und dann irgendwann wird man zur abgefallenen Kirche wie alle anderen auch. Josaphat ist von diesem überwältigend einstimmigen Chor der 400 Propheten nicht überzeugt. Er kann darin nicht das Wort des Herrn sehen. Ist ja interessant, 400 Theologen, die alle sagen, jawohl, zieht los, der Herr ist mit euch. Und Josaphat spürt, irgendwie ist hier was nicht koscher. Woran mag Josaphat das erkannt haben? Vielleicht war es diese schnelle Einstimmigkeit aller 400, die ihn misstrauisch machte. Ja, wo keine anderen Stimmen mehr zugelassen werden und alles irgendwie so gleichgeschaltet klingt, da bleibt die Wahrheit auf der Strecke. Stichwort Corona. Da haben wir es ja auch erlebt. Wenn nur noch Gleichgeschaltung, wenn keine Diskussion, kein Diskurs, keine anderen Meinungen mehr im öffentlichen Raum zugelassen werden. Dass dann immer schon, Achtung, Warnlämmchen, Gleichschaltung, da stimmt was nicht. Josaphat merkt jedenfalls, durch diese Propheten redet Jahwe nicht. Und er ist offenbar der Einzige, dem das auffällt. Nur wer selbst mit Gott in Verbindung steht, hat eben eine Antenne dafür, wo Gott wirklich spricht. Hebräer 5, Vers 14. Feste Speise ist für Erwachsene, deren Sinne durch Gewohnheit, man könnte auch übersetzen durch Übung, durch Praxis, geschult sind zur Unterscheidung des Guten und des Bösen. Es braucht also Praxis, Erfahrung im Leben mit dem Herrn, ein tiefes Gegründetsein im Wort der Bibel, damit dieses Unterscheidungsvermögen in uns entstehen kann. Damit wenigstens diese rote Lampe angeht. Kennt ihr das? Da passiert gerade was und ihr könnt eigentlich noch gar nicht sagen, was da richtig oder falsch dran ist. Und ihr merkt trotzdem, in euch geht ein rotes Lämpchen an. Ihr merkt, da stimmt irgendwas nicht. Ja, das ist oft dieser erste Schritt, mit dem der Heilige Geist uns warnt und in eine innere Auseinandersetzung mit dem führt, was hier passiert. Das brauchen wir. Dieses Unterscheidungsvermögen, dass wir dieses empfinden. Ich habe gerade jetzt hier eine Anfrage gekriegt von einer Schwester aus der Gemeinde, die ist konfrontiert worden mit so theologischen Aussagen und mit Leuten in der Bekanntschaft, Verwandtschaft, die sie damit reinnehmen wollen. Da klingt vieles so, so gut. Und sie schickt das mir und sagt, Holger, und irgendwie geht bei mir ein rotes Lämpchen an. Was ist denn das? Ja, guck, du sagst, ja, hier, schau mal, hier, hier, hier. Also das ist viel wert. Wir sollten dieses rote Lämpchen in uns nicht ignorieren, nicht übergehen. Also Josaphat erkennt jedenfalls, diese 400, die reden nicht wirklich das Wort des Herrn. Und er lässt sich durch die Masse nicht mitreißen. Also wenn 400 Leute hier vor dir rumwirbeln und alle, jawohl, dann braucht schon Standing. Dann zu sagen, nee. Ich habe das immer wieder gemerkt während der Ausbildung bei mir. Sind alle um mich herum. Also, als ich im Finanzamt die Ausbildung gemacht habe, die 3 Jahre, Das gab ja jeden Tag einen Grund zum Feiern. Und immer Alkohol. Immer. Und da habe ich mich dann gleich zu Anfang verweigert. Dann war ich für diese 3 Jahre immer der Saftsteuer. Das war dann das Etikett, was ich da hatte. Und ich habe es in Ehren getragen. Ja. Da braucht es dann Grundentscheidungen. Das ist aber schwer, wenn du immer wieder dieser Mehrheit, dieser Masse ausgesetzt bist. Dann Stand zu halten. Ich sage mal fröhlich, Leute, haltet Stand. Haltet Stand. Ja, Josaphat fragt hartnäckig, ist hier kein Prophet des Herrn mehr, dass wir durch ihn Jahwe befragen? Jetzt Vers 8. Ach nee, das ist ein schöner Vers. Da sagte der König von Israel zu Josaphat, einen Mann gibt's noch, durch den man Jahwe befragen könnte. Aber ich hasse ihn. Denn er weissagt nichts Gutes über mich, nur Böses. Micha, der Sohn des Jimla. Einen Mann gibt es noch. Und wieder merken wir, die Wahrheit ist nicht bei der Masse. Aber wie traurig, dass es unter den vollzeitlichen Propheten im Volk Gottes nur noch einen Mann gibt, der so in der Bindung an Gott und sein Wort lebt, dass man von ihm eine gültige Antwort erwarten kann. Offenbar hat Micha, der nur hier an dieser Stelle erwähnt wird und mit den Propheten des Micha-Buches nicht identisch ist, offenbar hat Micha früher auch schon zu der Gruppe der Propheten gehört, durch die Ahab Jahwe befragt hat. Aber diese Befragungen Michas in der Vergangenheit sind nicht zur Zufriedenheit Ahabs ausgefallen. Alle anderen Propheten waren immer so positiv. Aber dieser Micha hat die Sachen immer so kompliziert gemacht und nie das gesagt, was Ahab hören wollte. Und deshalb hat Ahab ihn einfach nicht mehr hinzugezogen. Ja? Wer eine bestimmte Antwort hören will, der weiß meist ganz genau, wen er fragen sollte und wen lieber nicht. Und deshalb entscheidet immer schon die Auswahl unserer Ratgeber über das, was wir da eigentlich hören wollen. Ja? Ganz subtil. Wir wählen uns die Ratgeber nach dem, was wir von ihnen erwarten, was wir eigentlich hören wollen. Und diesen Micha, den lassen wir schön an der Seite. Mit dem wird es nur kompliziert. Doch wenn wir auf die nicht mehr hören, die uns die unbequeme Wahrheit sagen, schaden wir doch letztlich nur uns selbst. Am Ende ist eine unbequeme Wahrheit immer besser als eine bequeme Lüge. Ja, eine unbequeme Wahrheit ist doch immer besser als eine bequeme Lüge. Nur die Wahrheit macht uns frei und führt uns zum Ziel. So lässt Josaphat nicht locker. Er will Micha hören. Vers 13. Der Bote aber, der hingegangen war, Micha zu rufen, redete zu ihm und sagte, sieh doch, die Worte der Propheten sind einstimmig gut für den König. Lass doch dein Wort sein wie das Wort eines von ihnen und rede Gutes. Ist doch ein lieber Bote, ne? Der will Harmonie herstellen. Wir wollen doch keinen Streit am Königshof. Soll doch alles schön friedlich und harmonisch abgehen. Mensch, Micha, bitte, jetzt auch, stimm doch da jetzt ein. Micha sagt, Vers 14, so wahr Jahwe lebt. Nur was Jahwe mir sagen wird, das werde ich reden. Ja, es ist fast rührend, wie der Bote Ahabs sich hier darum bemüht, dass die allgemeine Harmonie und Eintracht nicht gestört wird. Boten Gottes stehen immer in der Gefahr, sich dem anzupassen, was Menschen hören wollen. Denn auch Boten Gottes sind Menschen, die gerne gut ankommen, die gerne Lob und Zustimmung erfahren wollen, die auch gerne gemocht werden wollen, anerkannt werden wollen. Das sucht sich doch kaum jemand aus, dass er immer irgendwie nur sich da in der Minderheit und in der Opposition wiederfindet. Egal, ob es um Predigten, um Seelsorge oder um das ganz persönliche Gespräch zu zweit geht. Immer wieder neu müssen wir uns an diesem Satz des Micha ausrichten. Nur was Jahwe mir sagen wird, das werde ich reden. Wir brauchen auch in den persönlichen Gesprächen, wo es dann um wichtige Dinge geht, immer diese Rückkopplung. Ich bete dann immer während des Gesprächs, Herr, was ist jetzt deine Spur? Was willst du, dass ich jetzt nicht irgendwas sage, was gar nicht dem entspricht, was du jetzt hier gesagt haben möchtest? Vers 15. Und als er zum König kam, sagte der König zu ihm, Micha, sollen wir nach Ramoth in den Kampf ziehen oder sollen wir es lassen? Da sagte Micha zu ihm, zieh hinauf, führ Israel zum Sieg, denn Jahwe wird es in die Hand des Königs geben. Der König aber sagte zu ihm, wie viel Mal muss ich dich beschwören, dass du im Namen Jahwes nicht zu mir redest als nur Wahrheit? Da sagte er, ich sah ganz Israel auf den Bergen zerstreut, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Vers 18, da sagte der König von Israel zu Josaphat, habe ich dir nicht gesagt, er weissagt nichts Gutes über mich, sondern nur Böses. Das ist nur eine Überraschung. Ich habe gemerkt bei der Textlesung, du hast herzlich gegrinst und gelacht an dieser Stelle. Welche Überraschung! Micha tut genau das, was alle von ihm wollen. Er stimmt in den allgemeinen Chor mit ein. Das aber offensichtlich in einem Tonfall oder in einer Art und Weise, dass deutlich wird, hier wird nur die allgemeine Erwartung karikiert. Ja? Er nimmt diese Erwartung an sich in dieser Einmütigkeit, die führt er ad absurdum, die macht er lächerlich. Und darum sagt er einfach, ja, natürlich, zieh raus, mach das. Bis ins Lächerliche wird bloßgestellt, wie leer und sinnlos es ist, den Erwartungen der Menschen nach dem Mund zu reden. Paulus sagt, wenn ich noch Menschen gefiele, wäre ich Christi Knecht nicht. Selbst Ahab ist mit einem so zur Schau getragenen Pseudoreden nicht zufrieden. Das finde ich ja nun auch wieder scharf. Das ärgert ihn jetzt aber doch. Ja, das ist so offensichtlich. Nee. Da fordert der Micha eindringlich auf, die Wahrheit zu sagen, obwohl er sie nicht hören will. Doch die Wahrheit sollte nur fordern, wer auch bereit ist, danach zu handeln. Und das ist bei Ahab nicht der Fall. Ahab macht die Wirkung der Wahrheit für sich unwirksam, indem er sein altes Vorurteil wieder neu belebt. Hab ich dir nicht gesagt, er weiß, sagt nichts Gutes über mich, immer nur Böses. Ahab versucht sich vor der Wahrheit durch die Flucht in alte Feindbilder zu retten. Indem er Micha als Person abwertet, versucht er sich dem zu entziehen, was Micha ihm sagt. Wie oft habe ich das gehört? Ja, du bist gesetzlich oder ach, weiß ich was alles. Und mir hat der Heilige Geist aber gesagt und du rast das nur nicht, du bist zu eng. Abwerten, um sein eigenes Ding durchzuziehen. Wir lesen in Vers 19 und Micha sprach, dann höre das Wort des Herrn. Und jetzt kommt diese unglaubliche prophetische Aussage, die mit einmal den Vorhang in die unsichtbare Welt ein Stück an die Seite rückt und uns einen Blick gestattet hinter diesen Vorhang in den Thronsaal Gottes hinein. Und da wird uns gezeigt, was diesem ganzen Geschehen mit diesen 400 Propheten hier auf diesem Platz an den Toren Samarias, was dem im Himmel vorausgegangen ist. Das wird jetzt gezeigt. Ich sah Jahwe auf seinem Thron sitzen Und das ganze Heer des Himmels stand um ihn, zu seiner Rechten und zu seiner Linken. Und Jahwe sprach, wer will Ahab betören, dass er hinaufzieht und bei Ramoth in Gilead fällt? Und der eine sagte dies und der andere sagte das. Ist ja auch eine allerliebste Formulierung. Könnt ihr euch das vorstellen? Himmlische Ratsversammlung am Thron Gottes. Da wird diskutiert. Da ist was los. Also. Die menschliche Ratsversammlung auf Erden, wo Ahab und Josaphat auf den Thronen sitzen, von Propheten umgeben und beraten werden, hat ihr Gegenstück, ja man könnte fast sagen ihr Vorläufer, in der himmlischen Ratsversammlung, wo Gott auf dem Thron sitzt und vom Heer des Himmels umgeben und beraten wird. In beiden Versammlungen geht es um dasselbe Thema. Aber die eigentliche Entscheidung fällt wo? Vor Gottes Thron. Was am Tor von Samaria geschieht, ist nur Ausfluss dessen, was in der himmlischen Ratsversammlung beschlossen wurde. Menschliche Geschichte wird am Thron Gottes entschieden. Und Leute, das ist eine Sicht, eine Perspektive, die brauchen wir jetzt dringender denn je. Menschliche Geschichte wird am Thron Gottes entschieden. Und ich dachte, wow, da sitzt jetzt Ahab auf dem Thron und da sitzt Josaphat auf einem Thron. Und dann dachte ich, ach, wie ist das heute? Da sitzt Putin auf einem Thron und da sitzt Trump auf einem Thron. Aber entschieden wird am Thron Gottes. Ja, nehmen wir das mit von heute? Wenn wir Putin auf seinem Thron sitzen sehen und Trump auf dem Thron sitzen sehen und uns ganz blümerant wird im Bauch. Entschieden wird am Thron Gottes. Und auch hier sind kräftige Lügengeister unterwegs. Man hat den Eindruck, dass sie sich jetzt nicht mal mehr tarnen. Also ich habe noch nie, gut, Drittes Reich war ich nicht dabei, da wird es ähnlich gewesen sein, DDR auch. Aber so ein massiver, umfassender, ungehemmter, skrupelloser, massenhafter Auftritt von Lügen. Und wie ganz anders ist die Zielsetzung dieser beiden Ratsversammlungen. Während es vor dem Thron von Samaria um den Erfolg des Unternehmens ging, war Gegenstand der himmlischen Ratsversammlung gerade das Gegenteil, der Misserfolg dieses Unternehmens. Und das gilt auch für die politischen und militärischen Prozesse unserer Zeit. Wo wir uns menschlich den Erfolg einer Sache wünschen, ist vielleicht gerade der Misserfolg dieser Sache im Plan Gottes, um dadurch seine großen Endziele zu erreichen. Ja, was habt ihr denn gedacht, wie wir ins Reich des Antichristen hineingehen? In einer Zeit prosperierenden Wohlstands, in Frieden und Sicherheit? Das muss doch so sein. Wenn der Antichrist zur Macht kommt, setzt das doch voraus, dass diese Welt vorher in einen so umfassenden, jämmerlichen Zustand gerät, dass sie nach diesem Herrscher ruft. All das muss geschehen. Hier bauen sich Kulissen auf und es ist für mich manchmal schwer. Ich habe ja meine politischen Einstellungen, meine Werteinstellungen und ich denke dann immer wieder, Herr, du müsstest doch jetzt irgendwie das Gute siegen lassen. Und das Gute ist natürlich das, was ich als gut sehe, klar. Ja, du müsstest ja das Gute siegen lassen. Und dann siegt das andere. Und ich stehe da und ärgere mich, bin enttäuscht und irgendwie klammheimlich denke ich, ach Herr, irgendwie doch schade. Und dann muss ich das lernen von dieser Geschichte. Ich wünsche mir in meinen menschlichen Kategorien und Wertmaßstäben den Erfolg dieser Sache. Und Gott sagt, für meinen Plan ist der Misserfolg dieser Sache von entscheidender Bedeutung. Nein. Also wieder das, was wir schon im Jesaja 55, 8 bis 9 lesen und was wir immer wieder neu buchstabieren müssen. Wie sagt der Herr, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. So viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Mögen diese Gedanken euch begleiten, wenn ihr in den nächsten Wochen und Monaten, wie lange es auch gehen mag, Trump und Putin auf ihrem Thron sitzen seht. Dann seht den Vorhang an die Seite gehen. Und dann seht den, der auf dem Thron sitzt und regiert und seine Lügengeister sendet, damit sein Wille geschieht und sein Wort sich erfüllt. Ahab wollte unbedingt in den Krieg ziehen. Das ist die menschliche Seite. Und Gott wollte diesen Kriegszug benutzen, um seine Gerichtsankündigung über Ahab schon vor vielen Jahren zu erfüllen. Das ist die göttliche Seite. Das war Gottes Plan und Wille. Und für die Durchführung bezieht Gott jetzt das Heer des Himmels mit ein. Er fragt hinein in diese himmlische Ratsversammlung, wer will Ahab betören, dass er hinaufzieht und bei Ramoth in Gilead fällt. Und der eine sagte dies und der andere sagte das. Dieses vielerlei an Stimmen und Vorschlägen am Thron Gottes steht in so krassem Gegensatz zur Einstimmigkeit der Propheten am Thron Ahabs. Merken wir das? Ja? Hier vom Thron Ahabs alle einstimmig. Hier am Thron Gottes massive Diskussion. Ich sage immer wieder, wo so eine gleichgeschaltete Einstimmigkeit herkommt, da alle roten Lämpchen an. Vom Thron Gottes wird jedenfalls kräftig diskutiert. Und dann lesen wir in Kapitel 22, Vers 21, da trat der Geist hervor und stellte sich vor den Herrn und sagte, ich will ihn betören. Und Jahwe sprach, womit? Interessant, die reden richtig über die Strategien. Womit? Ich will ausgehen und will ein Lügengeist sein im Mund aller seiner Propheten. Und Jahwe sprach, du sollst ihn betören und du wirst es auch können. Geh aus und mach es so. Wer war dieser Geist? War es Satan? Vermutlich, denn er wird nicht ein, sondern der Geist genannt. Aber der Text sagt es nicht ausdrücklich. Wichtig ist jedenfalls, Gott sendet diesen Lügengeist. Jetzt nicht einem Menschen, der aufrichtig nach Gottes Willen fragt und den auch tun will. Und jetzt ist Gott so gemein und schickt dem einen Lügengeist. Nein. Dieser Lügengeist kommt zu einem Menschen, der sich mit seinem ganzen Leben der Lüge und dem Götzendienst ergeben hat und deshalb unter dem Gericht Gottes steht. So wie Römer 1. Gott hat sie dahingegeben an ihren eigenen Willen. So wie 2. Thessalonicher 2. Er sendet ihnen kräftige Irrtümer, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht festgehalten haben. Versteht ihr? Der Mensch will die Wahrheit nicht. Und dann sendet Gott ihm noch eins drauf, kräftige Irrtümer, Lügengeister. Und das fängt bei der Evolution an. Was für ein wahnsinniger Lügengeist. Und das hört heute in unserer politischen Landschaft nicht auf. Machen wir uns das klar. Wir leben in einem System, wo die Lüge herrscht. Wo die Lügengeister unterwegs sind. Und deshalb wollen wir an dem festhalten, wo wir Wahrheit finden. Und wo ist das? Nur im Wort Gottes. Nicht in irgendwelchen alternativen Internetseiten oder so. Ich habe das bei vielen Christen erlebt, die sagen, naja, die großen Medien, die belügen uns. Jetzt gehen wir so auf kleine exotische Seiten. Da gibt es dann die Wahrheit. Leute, ich sage euch, das eine ist die Lüge zur Rechten, das andere ist die Lüge zur Linken. Ja. Auf der Horizontalen suche ich keine Wahrheit. Nur auf der Vertikalen, bei Gott. Lasst uns da festmachen und unsere Beurteilungs- und Bewertungsmaßstäbe nur von ihm her gewinnen und von nichts anderem auf dieser horizontalen Linie. Also, weil Ahab die Liebe zur Wahrheit schon lange aufgegeben hat, deshalb gibt Gott ihn der Lüge preis. Gottes Gericht trifft ihn an der Stelle, die sein Leben schon zuvor ausgemacht hat. Und damit wird Ahab zum prophetischen Modell der Endzeitgeneration unter dem Antichristen. Gestern Philipp auch schon gesagt. Ne? 2. Thessalonicher 2, 9-12. Ihn, den Menschen der Gesetzlosigkeit, den Antichristen, dessen Ankunft nach der Wirksamkeit Satan ist, in aller Macht und allen Zeichen und Wundern der Lüge. Lüge, die sich in Macht, in Zeichen und Wundern darstellt, uns beeindruckt und trotzdem Lüge ist. In allem Betrug der Ungerechtigkeit, denen, die verloren gehen. Warum? Darum, dass sie die Liebe zur Wahrheit nicht annahmen, damit sie errettet würden. Und deshalb sendet ihnen Gott kräftige Irrtümer, dass sie der Lüge glauben, auf das alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt, sondern Wohlgefallen gefunden haben an der Ungerechtigkeit. Also die Preisgabe an Lüge und Verführung ist das Gericht Gottes über alle, die die Liebe zur Wahrheit aufgegeben haben und sich in der Lüge und dem Selbstbetrug ihres Lebens eingerichtet haben. Vers 23. Und nun siehe, Jahwe hat einen Lügengeist in den Mund all dieser deiner Propheten gegeben, denn Jahwe hat Unheil über dich geredet. Da trat Zedekia, der Sohn des Kenaana, also einer von diesen Oberpropheten, da wahrscheinlich ein Dozent mit mehreren Doktor- und Professorentiteln, der schlug Micha auf die Backe und sprach: Auf welchem Weg ist denn der Geist Jahwes von mir gewichen, um mit dir zu reden? Wer bist denn du? Na klar, das Fazit Michas über diese 400 Leute, zu sagen, alles Lüge, was ihr erzählt. So ein kleiner Steppke ohne Abschlüsse. Alles Lüge, was ihr erzählt. Und die ganzen Honorationen am Königshof mit weiß ich nicht wie viel theologischen Abschlüssen als Propheten Jahwes. Lüge? Die sind stinksauer. Die empfinden die Ohrfeige von Micha und Zedekia, gibt dem Micha seinerseits jetzt auch eine Ohrfeige. Diese 400 Propheten Jahwes, die lügen ja nicht bewusst, sondern sie sind einem Lügengeist erlegen. Sie meinen im Namen Jahwes zu reden und sind doch inspiriert von einem Geist der Täuschung. Das ist ja das Entscheidende. Das aber nicht als unschuldige Opfer göttlicher Willkür, sondern weil auch sie in der Abhängigkeit vom Königshof schon lange ihre Abhängigkeit von Jahwe verloren haben. Opfer eines Lügengeistes kann nur werden, bei wem das Wort und der Wille Gottes nicht mehr die oberste Priorität haben. Ja, und dann der Schluss, Vers 30. Der König von Israel sagte zu Josaphat: Ich will mich verkleiden und in den Kampf ziehen. Du aber, du leg mal deine königlichen Kleider an. Und so verkleidete sich der König von Israel, Ahab, und zog in den Kampf. Man hat den Eindruck, so ganz kann Ahab sich den Worten Michas nicht entziehen. Vielleicht ist ja da doch was dran, ne? Also aus der Kirche trete ich mal lieber nicht aus, sollen die mich dann wenigstens beerdigen? Vielleicht hilft das ja am Ende doch noch was. Vielleicht ist da was dran. Und deshalb trifft er jetzt eine Vorsichtsmaßnahme, mit der er meint, das Schlimmste verhindern zu können. Und es ist doch einfach nur, ja, ist es putzig oder ist es lächerlich? Wege ohne Gott können wir doch nicht durch Vorsichtsmaßnahmen abfedern. Ist ja auch nett von ihm, dass er sagt, Josaphat, du leg mal deine schöne königliche Rüstung an und ich verkleide mich, ne? Ist doch auch, also so ein Freund bist du auch reichlich bedient. Also er schützt sich. Und jetzt Vers 34. Und ein Mann spannte den Bogen zielsicher. Nein. Aufs Geratewohl. Einfach nur blind reingeschossen. Blind reingeschossen. Aufs Geratewohl. Und er trifft Ahab zwischen die Tragebänder des Panzers und den Panzer. An dieser kleinen, schmalen Stelle, wo Ahab ungeschützt ist. Aufs Geratewohl und genau, da hätte schon ein Kunstschütze kaum reingetroffen. Und der macht das per Zufall und da geht's rein. Ja, Zufall? Pech? Schicksal? Nein. Was hier geschieht, ist Gottes Wille. Auch wenn es wie so oft in unserem Leben wie ein Zufall aussieht. Leute, es gibt für Christen nie Zufälle. Es gibt nur das, was uns von Gott her zufällt. Aber kein Zufall. Immer ein planender, wirkender Gott. Und dann Vers 38, als man den Wagen am Teich von Samaria, wo die Huren sich wuschen, abspülte, da leckten die Hunden sein Blut und die Hunde badeten da und die Huren badeten darin nach dem Wort Jahwes, das er geredet hatte. Hier erfüllt sich die Gerichtsankündigung Gottes über Ahab aus 1. Könige 21, Vers 19. Und das ist das Fazit der Geschichte. Alles geschieht nach dem Wort des Herrn. Das war damals so, das ist heute so und das wird sich auch in Zukunft ganz genauso erfüllen, wie Gott es uns im Wort der Bibel vorhergesagt hat. Es wird regiert. Lass Trump, lass Putin da sitzen, die Entscheidungen fallen am Thron Gottes. Amen. Vater, wir danken dir so sehr, dass du diesen Vorhang uns hier mal ein Stück weit zur Seite ziehst. Dass du uns einen Blick erhaschen lässt von dem, was dahinter, was sich in deinem Thronsaal abspielt, Herr. Und dass wir so deutlich sehen, dass von dort aus menschliche Geschichte regiert und entschieden wird. Du regierst, niemand sonst. Und Herr, wir wollen uns beugen, dass die Verläufe der Geschichte, dass die Entscheidungen, die du triffst, oft so ganz anders sind, als wir uns das wünschen. Du bist der Allweise, der Allmächtige und du weißt, auf welches Ziel du hinaus willst und was der Weg dahin ist. Und darum wollen wir uns auch vor dir beugen, wenn manches Mal wir uns eigentlich den Erfolg einer Sache wünschten und du aber den Misserfolg einer Sache willst. Auch dann beugen wir uns vor dir und erkennen auch in den Misserfolgen deinen Willen und deinen Weg und deinen Plan. Ja, du bist nicht der Gott, der immer nur unsere Erfolge bedient, sondern der auch mit den Mitteln des Misserfolges seine Ziele erreicht. Du bist groß. Und Vater, wir bitten dich auch für unser Leben, lass uns diesen Fehler von Josaphat nicht machen. Dass wir uns einlassen mit denen, die dich nicht kennen, in einer engen Beziehung unseres Lebens. Bewahre besonders unsere jungen